Aus Anlass von 100 Jahren Republikgründung und weiterer Gedenkjahre, die einschneidende Veränderungen in der österreichischen Geschichte in den Blick nehmen, veranstaltet das Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie sowie das Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck eine Ringvorlesung, die sich über zwei Semester erstreckt. Der zweite Teil der Vorlesungsreihe im Wintersemester 2018-2019 befasst sich mit den Themen »Zwei Demokratien, zwei Diktaturen«. Inhaltlich wird die Erste Republik, das Dollfuß-Schuschnigg-Regime, das Dritte Reich sowie die Zweite Republik diskutiert. Den vierten Vortrag der Ringvorlesung 100 Jahre Republik Österreich hielt Gerhard Botz. Der Vortrag steht unter dem Titel Anschluss 1938 – Zustimmung, Machtübernahme und Selbstermächtigung.
Ja, ich glaube, wir dürfen anfangen. Schönen späten Nachmittag, alle miteinander. Manche haben sich bereits gestern getroffen, weil wir ja im Theater waren, im Haus der Musik. Unser Gast hat mir eben zugeflüstert, so etwas Ähnliches haben sie in Wien auch gemacht. Also Theodor Czocho und sein Text 3. November 1918, der liegt irgendwie auf der Hand. Ja, aber heute drehen wir das Rad der Zeit 20 Jahre weiter, von 1918 nach 1938. Das Thema der Anschluss 1938 beschäftigt uns nun, und ich darf Ihnen zunächst unseren Referenten vorstellen. Es ist Gerhard Botz, einer unserer Studenten hat vorhin gesagt, das ist der Wiener Steininger.
Freut mich, ja, gut.
Ja, Gerhard Botz ist einer der markanten Persönlichkeiten unseres Fachs in Österreich. Er hat mit seinem Projekt und seinen Themen die Disziplin geprägt. Ich finde auch mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Temperament, seinem schwungvollen,
oftmals
nie leise, streitbar, ja, mitunter
beleidigend
und medial sichtbar. Das kann man, glaube ich, über ihn sagen. Wenn Sie wissen, ein bisschen was wissen wollen über seine Karriere, ich fange einfach in Salzburg an und lasse alles, was davor lag, weg. Er ist 1980 als ordentlicher Universitätsprofessor für österreichische Geschichte mit Schwerpunkt Zeitgeschichte an die Universität Salzburg berufen worden und dann von dort 1997 noch auf eine Professur an die Universität Wien am Institut für Zeitgeschichte gewechselt, wo er dann schließlich 2009 emeritierte. Eben und dazwischen sind sich Gastprofessuren unter anderem in Stanford, in Minneapolis und auch in Paris ausgegangen. Alles andere lasse ich weg. Ja. Zur inhaltlichen Arbeit von Gerhard Botz. Eigentlich will ich in dem Zusammenhang nur zwei Dinge betonen. Die eine Sache wird auch in seinem Wikipedia-Eintrag angesprochen. Wikipedia nennt ihn nämlich den Gründer der historischen Sozialwissenschaft in Österreich. Völlig zu Recht, das hat mit mehreren Dingen zu tun. In seinen Salzburger Jahren hat Gerhard Botz dort eine Sommerschule veranstaltet, die in der Szene unter dem geflügelten Begriff der Quant- und Qual-Kurse bekannt war. Wenn man bei Menschen meiner Generation auch nostalgische Erinnerungen heraufbeschwört, wenn man in den 80er Jahren die konservativen Pfade der klassischen Politikgeschichte und der dazugehörenden Quellenkurse verlassen wollte, wenn man sich von der Ereignisgeschichte weg zur Strukturgeschichte beziehungsweise von der Geschichte der großen Männer hin zur Geschichte der kleinen Leute bewegen wollte und dazu ein methodologisches Rüstzeug sich erwerben wollte, dann musste man nach Salzburg im September. So war das, ja. Und dort konnte man sich den computergestützten die computergestützte Aufbereitung und Auswertung von seriellen Quellen beibringen lassen. Man konnte sich Grundkompetenzen in deskriptiver und schließender Statistik beibringen lassen, wenn man wissen wollte, wie man ein ordentliches Zeitzeugeninterview führt. Das alles konnte man in Salzburg lernen. Daneben hat 1982 Gerhard Botz auch ein Ludwig-Boltzmann-Institut begründet zur historischen Sozialwissenschaft. Und zu diesem Institut gehört auch eine ganz wichtige Buchreihe dazu, die er mit herausgegeben hat, wo also viele Bände erschienen sind. Es sind die Studien zur historischen Sozialwissenschaft erschienen beim Campus Verlag. Andere Sache, eben seine Inhalte, seine Publikationen. Ein Fokus ist zweifelsohne das Thema Gewalt in der Politik, am Beispiel Österreichs in der Zwischenkriegszeit, aber auch im internationalen Vergleich, im Hinblick auf andere europäische Bürgerkriege im Umfeld des Zweiten Weltkriegs. Dann, was man unbedingt erwähnen muss, ein Buch, zu dem wir immer wieder greifen, mit dem Titel Kontroversen um Österreichs Zeitgeschichte, verdrängte Vergangenheit, Österreich-Identität, Waldheim und die Historiker, in den frühen 90er Jahren das erste Mal aufgelegt, 2008 in einer erweiterten Auflage wieder erschienen. Ganz wichtiges Buch, Kontext der Entstehungskontext war Waldheim. Waldheim hat sich Gerhard Botz auch geäußert, dazu mal exponiert und eben, es entspricht, wie ich meine, seinem streitbaren Temperament, und gleichzeitig haben wir mit Gerhard Botz heute jemanden hier bei uns zu Gast, der ein Kenner des Themenfelds Österreich im Nationalsozialismus ist. In vielfältiger Hinsicht, wenn wir Ihnen heute versuchen, im Rahmen Ihres Studiums zu erklären, wie das mit Österreich und dem Anschluss war, auch wenn wir es nicht immer dazu sagen, aber das, was wir Ihnen heute beibringen, so wie wir uns den Anschluss vorstellen müssen, das ist die Stelle von Gerhard Botz. Es ist sein Verdienst, die Opferthese dekonstruiert zu haben, würde ich sagen.
Mit und beigetragen.
Und da eben einen Gegenvorschlag vorgelegt zu haben. Wie das im Detail war, das wird er Ihnen jetzt gleich selber erzählen. Vielleicht noch ein letztes Wort. Eben das Thema Österreich im Nationalsozialismus hat er an verschiedenen Themen und Publikationen behandelt, immer wieder auch am Fallbeispiel Wien. Und nicht zuletzt anhand der eigenen Geschichte. Herr Botz, es ist sehr schön, dass Sie wieder mal hier bei uns in Innsbruck sind, und wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Danke. Von Wien aus ist Innsbruck sehr viel weiter entfernt, als ich immer gedacht habe, von Linz und von Salzburg. Oder bin ich so viel schneller geworden, schnelllebiger geworden, dass mir die 4 Stunden, die der Zug fährt, unendlich lange vorgekommen sind heute. Aber das ist vielleicht also ein Zeitphänomen. Zweite Sache ist, wir sind natürlich im engen Kontakt gewesen, ständig, also mit der auch Mitbegründung mit Steininger des Zeitgeschichte-Tags. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, da war eine Dreier-Vierer-Bande in Salzburg beisammen. Steininger hat die Idee gehabt, glaube ich, Hanisch, Adelt und ich. Und wir haben also beschlossen, naja, zum Historikertag soll es auch etwas geben, was sich mit der Zeitgeschichte direkt beschäftigt. Das ist uns gelungen, und mir scheint, dass der Historikertag, der auch hier gelegentlich gewesen ist, irgendwie eingeschlafen ist. Aber der Zeitgeschichtetag lebt offensichtlich vielschichtig weiter, wie man auch also jetzt im Frühling gesehen hat. Dritte Bemerkung. Ich möchte noch nachtragen, dass ich in Schärding geboren bin und daher auch mit dem Inn aufgewachsen bin. Und leider ist er jetzt langsam aufgestaut worden, aber hat er nicht mehr dieses prickelnde, kühle, bestimmten Geruch ausstrahlende Innwasser, das der Inn hier viel intensiver hat, aber das noch kurz vor der Mündung in die Donau feststellbar gewesen ist. Vergangene Zeit, aber trotzdem, das weiß ich, also weine ich diesem alten Inn-Gefühl nach, aber man kann es nicht wiederholen. Und freue mich umso mehr, dass ich jetzt da sein kann. Den Inn habe ich schon gesehen, gerochen habe ich das Wasser noch nicht, aber werde ich mir morgen gönnen. Wenn ich hinunterhumpeln kann, ich leide halt altersbewegchenmäßig, unter anderem auch also an der Meniskusrissgeschichte, die konservativ behandelt wird und vielleicht nicht Operationen notwendig, aber wurscht. Wenn ich stottere oder hinke in meinen Ausführungen, dann ist es nicht das Bein, sondern das ist dann meine freie Redeweise, die ich also vorlesen oder vortragen, vorbereitete Texte vorziehe. Dann, es wurde schon angesprochen, und das hat auch in Innsbruck, Tirol, aber auch in Salzburg, später dann auch in Steiermark, intensive Traditionen. Und das ist nicht die Landesgeschichte, die war ziemlich konservativ und traditionell deskriptiv, aber eine Regionalgeschichte, die sich da entwickelt hat, in, vor allem also in den Universitäten rund um diese drei Länder, in den 70er, 80er Jahren, angestoßen zum Teil auch von der Annalschule, aber auch also von der sich modernisierenden Geschichtswissenschaft. Und ich finde, das ist deswegen besonders wichtig. Für mich, das wird mir jetzt erst voll bewusst. Ich habe es natürlich vor ewigen Zeiten, ich glaube, das ist 50 Jahre her, dass ich das Buch angefangen habe, das dann meine Habilitation wurde und ich jetzt in die fünfte Auflage hinein weitergeschrieben wurde, habe. Es ist nie dasselbe. Es wird immer was rausgekürzt und wird 100 Seiten länger jedes Mal. Also ich will nicht Werbung machen, aber es steht doch an bestimmten Stellen was Neues drinnen. Und das sage ich also für die Kollegen, Kolleginnen, die relativ neu sind. Mein sehr geschätzter Chef Karl Stadler in Linz hat gesagt, wir lesen nicht Bücher, wir schreiben sie. Ah, gut, das sollten Sie nicht so wörtlich nehmen, aber ein gescheites Buch hat eine Einleitung, stellt Fragen und zum Schluss eine Antwort. Das sieht man in der Struktur. Daher lesen Sie die Bücher nicht von vorn bis hinten, Inhaltsverzeichnis, Einleitung, Schluss und dazwischen schmökern. Das ist meine Empfehlung, dass ich meinen Studenten immer wieder gegeben habe. Wo kommt man hin, wenn man also solche 600, 800 Seiten Schmöcker also durchliest, auf einmal oder nicht mehr, man sollte es also portionieren. Punkt. Aber dieser spezifische Zugang, große Komplexe, auch methodisch mit den verschiedenen Zweigen der entstehenden historischen Sozialwissenschaft, die ist natürlich älter als in Österreich, Deutschland oder französische Schule oder auch in England, also Hobsbawm etwa, haben sich dazu gezählt, also im Laufe der 70er Jahre. Und dieser spezifische Zugang zu einem, also nicht das Klein-Klein, wie Wähler, Hans-Ulrich Wähler mal, diese kleine Arbeitsweise, die auch heute dominiert und die wichtig ist, denunziert hat, aber sozusagen auf, also ein genauer, naher Blick auf bestimmte gesellschaftlich, prozessuale meistens, nicht nur 1000 Namen schaufeln, also das geht da rein und da raus, also das nützt im Grunde genommen nicht viel, sondern die Zusammenhänge feststellen. Und das kann man meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach, besser lösen, als wenn man Nationalgeschichte schreibt oder europäische Geschichte oder Globalgeschichte oder was weiß ich, geologische Geschichte mit dem Tertiär und dem Quartär und der, was weiß ich, also das ist der neuesten Formation. Warum? Weil man kann nicht ohne weiteres diese großen Zusammenhänge sozusagen aufspüren. Die sind immer durch die Quellen vorgegeben. Und was ist die Nationalgeschichte, das sind die Akten, die produziert werden durch die normalen nationsweiten und auch in den zentralen Verwaltungszentralen, in Machtzentren verankerten Überblicke. Das sind Konstruktionen des Zusammenhangs. Da muss man aufpassen, dass man nicht sozusagen hineinfällt und etwas wiedergibt, was in den Quellen vorgegeben ist, und einfach das nacherzählen. Zweitens, genau dasselbe genauso gilt also für die europäische Geschichte oder für die Globalgeschichte. Es gibt Ansätze, dass man das verbaut, aber es ist extrem schwierig, so breite, umfassende, riesige, differenzierte, quellenmäßig, sprachlich, Sprache ist ja dann unbewältigbar, also wenn man das so breit sieht, und jetzt erst nebenbei Mauthausen, riesiges Mauthausen über Lebendenprojekt, haben wir die ersten zwei Bände eingereicht, die zweiten erscheinen noch, das sind ungefähr, also 3.000, 4.000 Seiten wird das sein, also mit 700 Überlebenden. Das ist natürlich auch nationalgeschichtlich geordnet, weil die Mitarbeiter nur ein, zwei, drei Sprachen können. Aber in der Arbeit kann man sozusagen ohnehin die großen Zusammenhänge, man kann sie schreiben, es ist wichtig, dass man auch diesen Überblick hat, weil das andere irgendwie damit zusammenhängt. Aber wichtig ist es, dass man dadurch sehr leicht in die Gleise dieser Verwaltungsorganisationen kommt. Das heißt, dass man Geschichte schreibt, wie das Innenministerium, die Polizei oder das Außenministerium oder das Kultur oder das Ministerium oder die Musikinstitutionen das gesehen haben. Wichtig, aber das ist nicht alles. Und die große Gefahr ist, und das ist bei der Regionalgeschichte sehr gut kombiniert worden, wenn man in einem überschaubaren Rahmen, auch Lokalgeschichte, aber ich sage bewusst Lokalgeschichte, wo ich ganze Länder, größere Regionen im Auge habe, dass man ein Thema studieren kann und zur selben Zeit sehen kann, wie diese anderen gesellschaftlichen Faktoren und Segmente sich entwickeln und zusammenhängen mit dem, was man gerade studiert. Und damit ergeben sich auch eine Reihe von Ergebnissen, die man in der übertriebenen und einseitig betrieb, Spezialisierung ist notwendig, Spezialisierung nicht erkennt, nicht erkennen kann. Und irgendwie bin ich also durch, was weiß ich, eigenwillig und streitbar sowieso, also das ist, also ich bin auch hart im Nehmen, hoffe ich, aber Kontroversen ist natürlich typisch also für diese Debatte. Aber ich stehe auch immer noch dazu, bin noch nicht altersweise geworden. Aber dass man sozusagen diese unterschiedlichen Aspekte sieht und dann gehen einen Zusammenhänge auf, an die man zuerst nicht denkt. Und das Spezialisten mir zum Beispiel gesagt haben, was sie da schreiben über Wohnungspolitik im Nationalsozialismus und Judenverfolgung, das ist absurd. Oder die Zusammenhänge von Streikstatistik und Wirtschaftsentwicklung, die nicht so ist, dass in großer wirtschaftlicher Krise viele Streiks auftreten, sondern umgekehrt. Je schlechter die Wirtschaft, umso weniger konnte, das hängt natürlich immer kontextabhängig, konnten Streik durchführen. Das heißt, über die eigenen Grenzen des Faches, des Studienbereichs hinausschauen und riskieren, Gedanken hinaussprechen, die attackiert werden, die vielleicht nicht halten, aber überzeugt sein, dass man das nicht sofort aufgibt. Und das kann ich nur empfehlen Studenten, und ich glaube, im Rückblick, nicht, jetzt bin ich ungefähr 50 Jahre, also seit der Promotion in dem Fach, habe ich irgendwie durch Learning by Doing und in unterschiedlichen Konnexen, nicht nur in Wien war das natürlich also ganz anders interessant, aber ich habe es eigentlich durch die Anwesenheit an einer sozialwissenschaftlichen Fakultät gelernt. Sie sind ja auch da im größeren Verband. Jetzt sind die aufgeteilt worden, aber Und also auch die kleineren Universitäten als die Monster-Universitäten sind manchmal fruchtbarer, weil man untereinander leichter ins Reden kommt und Austausch. Und darum habe ich gefragt die Kolleginnen, ob die nicht gar Statistikerinnen sind. Hier sind die dieses technische Know-how mitbringen. Umso besser ist es, dass sie Historiker sind, wie Sie gesagt haben. Das ist natürlich eine Menge der Zeit gewesen, die ich da verplempelt habe, aber erscheint mir wichtig. Ich gehe davon aus, und das will ich jetzt nicht machen, ich habe das ein paar Mal geschrieben, auch Steininger hat das ein paar Mal publiziert, auch in einem Sammelband, die Vorgeschichte der Anschlussbewegung seit 1918, manchmal kann man weiter zurückgehen noch, zu rekapitulieren, die ist natürlich notwendig, um die Vorgänge im März oder im Frühjahr 1938 zu verstehen, voll zu verstehen und natürlich auch also die Eigenart, wie die Machtübernahme des Nationalsozialismus, was es ja effektiv war, werde ich dann begründen, eigentlich geschehen konnte. Also die Quellenlage für diese Untersuchungen, auf die ich mich jetzt hier stütze, ist einfach ganz traditionelle Aktendokumentationen, Aktenstudien, Außenpolitikstudien, die oft sehr diskursiv, gerade wie jetzt, also Berger-Waldeneck vor 15 Jahren in den Vierteljahrshälften der Zeitgeschichte, im Einzelnen das Verhältnis von Göring und Hitler beim Anschluss dargelegt hat, aber die großen Zusammenhänge arbeitet er, wie ich ihm, weiß ich, kein Blatt vor den Mund nehmen, direkt gesagt habe, aber wurscht, also das muss er halt wissen, weiß er eh, aber interessante Arbeit trotzdem. Man kann ja auch differenzieren, glaube ich. Wichtig auch, ich hoffe, dass ich mit meinen Beleidigungen meinen jüngeren Kollegen, also nicht total zerstört habe. Ein Professor ist halt gewesen, also eine Autoritätsperson, und wenn ich dann also was Vorsichtiges sagen will und das wird besonders beleidigend, dann denke ich wochenlang, monatelang noch, was ich für einen Blödsinn gemacht habe. Aber gut, man muss das hinnehmen und bitte beleidigen Sie mich dann jetzt mit den Fragen. Aber was ist zu sehen? Die Anschlussbewegung oder der Anschluss, die Kernthese, von der ich ausgehe, ich brauche es sicher nicht aufschreiben, wird sein, der sogenannte Anschluss war nicht ohne weiteres ein Finis Austriae. Da endet die österreichische Geschichte, was man ja vor 40 Jahren noch, 30 Jahren, fast 40 Jahren gesagt hat. Österreichische Geschichte hat 1938 geendet und ist 1945 wieder angefangen. Und dazwischen war das, wenn überhaupt, geschichtsrelevant, deutsche Geschichte. Mit dem habe ich also meine ersten Arbeiten geschrieben über den Anschluss. Und daher auch also gezwungen gewesen bin, nach Deutschland sehr intensiv zu schauen. Aber die Kernthese wird sein, der Anschluss war eine Machtübernahme des Nationalsozialismus von, chronologisch ist das sehr schwer zu sagen, aber von unten, von innen oben und von außen durch die Invasion, durch die Drohungen, durch die Militärdrohungen und den Einmarsch. Alles zusammen hängt zusammen, ist interdependent, verstärkt sich, entangled, wie man im Englischen oder auch im internationalen Geschichtsbereich heute sagt, und erklärt die Abläufe. Man kann auch nicht sozusagen, das meine ich, diese Vorgänge, die mit Anschluss, ich verwende den Begriff unter Anführungszeichen, weil der andere Anschluss, also der ist der Wunsch von 1918 bis 37, 38, wenn es überhaupt so lange wendbar ist, weil die Nazis dann ihre Idee eingebracht haben, die dann 38 umgesetzt wurde, einigermaßen umgesetzt wurde. Nur dieses Zusammenwirken erklärt dieses komplexe Verhältnis. Ich möchte auch ein bisschen dann eingehen in die damit eng verbundene Volksabstimmung. Und das ist der Kern meiner Arbeit, dieser, wie ich schon gesagt habe, Mikrogeschichte, mikrohistorisch basierten Regionalgeschichte, Politik und Gesellschaft. Wirtschaft habe ich leider nicht genügend studiert an der Uni Linz, also das hätte ich vor Haus gehabt. Ich habe das bei den Soziologen mich ergänzt und jetzt sehe ich, also wie wichtig Wirtschaft auch gewesen wäre. Von diesem Zugang her kann man auch, wenn man auf diese Vorgänge von Mitte März bis wann geht der Anschluss Österreichs in der Literatur? Frage. Überlegen Sie sich das. Wie weit werden Bücher, Themen, Titel, Aufsätze, die Anschluss im Titel haben, welche Monate, welche Themen behandeln die? Wäre natürlich Anregung. Fragen Sie mich nicht, ich frage Sie jetzt. Wie weit geht es? Und da muss ich sagen, das wird heute wird sicher nur 20, 25 Minuten, die Halbzeit. Boah. Ich bin gefürchtet fürs Überziehen. Sie kennen mich, beide. Aber ich weiß es. Und bin deswegen so unverschämt, durchzuüberziehen. Extrem schnelllebige und unheimlich viel Veränderungen in Gang setzende Zeit. Von Mitte März, konkret vom 11., 12. März 38 bis hinein, jetzt soll ich doch Jahreszahlen, Sommer, Juli, September vielleicht 38, wo unheimlich viel passiert, wo die Nazis eine Art, die Nazi-Institutionen, die Nazis vor allem, eine unglaubliche Dynamik entwickeln, fast wie Revolutionen, ist nicht ohne weiteres Revolution. Und die legt viele Grundlagen für die ganze Sozial- und Gesellschaftsgeschichte, Institutionengeschichte auch des Nationalsozialismus. Jetzt zurück zur Vorgeschichte. Anschluss ist lange in ein großes österreichisches Thema, hängt natürlich also mit der geteilten, mit der in Schwebe befindlichen österreichischen Nationalidentität zusammen. Das wäre ein eigenes Thema, aber die Tagung etwa an der Akademie Wissenschaften hat es zum Teil angesprochen, auch also der Djokor thematisiert das in dem Thema. Diese Anschlussthematik, die geht so auf und ab, mit Konjunkturen einfach zusammen. In schlechten Zeiten ist man eher bereit, also den Ausweg aus Österreich durch Anschluss in Deutschland in irgendeiner Form, in unterschiedlicher Weise schon, zu suchen. Und wenn es Österreich gut geht, wenn sich die Österreicher in der Struktur oder mit dem Friedensvertrag im Staatsverband besser fühlen, dann geht das zurück. Aber es beginnt immer mehr, sozusagen nicht mehr ein demokratischer, durch Volksabstimmungen, durch liberale Kräfte getragener Anschlussgedanke wichtig in den Vordergrund zu treten, sondern es wird immer mehr deutsch-völkische und dann nationalsozialistisch, auch mit Gewalt, Antisemitismus verbundene Anschlussbewegung aufzukommen, die 33, 34 sehr stark wird und auch von dort her, nur von dort her, die Etablierung der Diktaturen und die Ausschaltung des Nationalrates also mit betreibt, aber auch den Verlust der Handlungsspielräume der großen politischen, nicht-nazistischen oder nicht-nazistisch werdenden politischen Kräfte erklärt. Und mit dem Versuch, also den Anschluss zu erzwingen, mit Hitlers Wissen, also 25. Juli 1934 ist der eine Versuch scheitert zu Ende, wird von oben her, von Deutschland aus, auch im internen Zusammenhang, da wirkt natürlich das internationale System herein, gebremst. Der große Protektor wird Mussolini, der italienische Faschismus, dessen wirkliche Vertreter die Heimwehren sind, auch hier in Tirol. Und gehe nicht ein auf die Regimetypologie, die ich sonst bevorziehe, über das Schuschnigg, das Dollfuß-Schuschnigg-Regime, das ich als autoritäres Regime bezeichne, mit einer ständestaatlich-ideologischen Verbrämung, das nicht nur, aber auch institutionell ist es zum Teil verankert, aber nicht sehr stark, und mit zum Teil Imitationen von Elementen der Faschismen Süden und Westen von Österreich, Italien und Deutschland. Es ist meiner Meinung nach ein klassisches, eines jener vielen autoritären Diktatursysteme, die solche, modisch gesagt, hybride Strukturen sind, die mischen, die Diktaturen sind. Ja, gegen links, Volk, Nation, Gewalt, Dynamik prägend auch, aber die autoritären Systeme, die sind eher gebremst, konservativ, meistens also auch als mit der dominanten Religion verknüpft, bei uns Katholizismus. Mussolini, der Protektor von Dollfuß und dann Schuschnigg, ist, das ist ja seine alte Hüte, also entschuldigen Sie, dass ich das so habe, ganz kurz, ist so lange imstande und bereit und ermöglicht, dieses österreichische Diktaturensystem, das sind die Sozialdemokratie, auch Februar 34 geht vorher, niederhält, dass das Tor zu Ungarn, zum ostmitteleuropäischen Raum öffnet, was natürlich eine Art Großraumpolitik signalisiert, zu öffnen und auch natürlich, also im Anfang noch durchaus eine Bastion gegen das nationalsozialistisch gewordene Deutschland ist ab 1933. Also die Faschisten untereinander oder diese Diktaturen untereinander sind nicht immer die tollsten, langhaltendsten Busenfreunde untereinander, sondern die kämpfen auch gegeneinander. Und das ist nicht nur also zunächst also Mussolini gegen Hitler oder italienischer Faschismus gegen Nationalsozialismus, sondern dieses System funktioniert und das faschistische Italien ist auch ein sozusagen Garant für die demokratischen Westmächte, die das Versailler System noch über 1920 hinaus garantieren, zu stützen. Denn nur mit Italien können die Westmächte, die großen demokratischen Westmächte, Frankreich, England, und auch die kleine Entente rund um Österreich, überhaupt also intervenieren oder zumindest potenziell intervenieren in Mitteleuropa. Und dieses Mächtesystem beginnt brüchig zu werden in dem Augenblick, in dem Mussolini andere Interessen hat und seine anderen Interessen waren das für Italien auch. Eine lange Aspiration von Abessinien, Äthiopien erfüllt wird, wo sie schon in den 1880er Jahren gescheitert sind oder versucht haben, eine Kolonie zu bauen, das zu besetzen, ein selbstständiger Staat immerhin, den Italien unter Bruch des Völkerbundes besetzt. Und damit entsteht die Kluft zwischen Italien auf der einen Seite und England und Frankreich, am Mittelmeer auch dann. Und damit muss sich Mussolini umschauen nach einem anderen Verbündeten und er wendet sich Hitler zu. Und er baut dadurch die Achse Berlin-Rom auf, die sich dann ansatzweise erweitert. Und die Achse wird, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, der Spieß, auf dem Österreich auf mittlere Sicht braun gebraten wird. Und das ist auch der Beginn der also europolitischen Machtsysteme, die bis dorthin das Versailler Friedenssystem einigermaßen stabil erhalten haben. Damit wird auch letzten Endes das Diktaturregime von Schuschnigg dazu gebracht, dass es sich nach neuen Verbündeten umschauen muss oder neue Rückhalte finden muss. weil aus das faschistische Italien, Mussolini, signalisiert ihm immer mehr, immer stärker, stärker, ja, schau dich, also jetzt per Du, untereinander haben die vielleicht per Sie geredet, wahrscheinlich, um gute Beziehungen zu Deutschland, weil Italien kann nicht mehr den Druck vom nationalsozialistischen Deutschland nach Österreich, nach Südosten aufhalten. Wir sind mehr interessiert am Italiener, am Mittelmeerraum, an der Adria und am weiteren Sinne Roten Meer in Richtung Äthiopien. Das führt zu einem entscheidenden Schritt, dem Juli-Abkommen 1936, in dem sozusagen zum ersten Mal ein Akkord hergestellt ist, wo letzten Endes so Bedingungen eingebaut sind, die man sehr leicht übersieht, die dann schon Österreich auf mittlere Sicht nicht mehr richtig selbstständig erhalten. Dem Einfluss also Nationalsozialismus Deutschlands gegenüber öffnen. Und zwar nicht nur die Übereinkommen, also dass man die Rüstung, also die militärische, sich militärisch zusammenarbeitet, dass man also auch am Völkerbund Österreicher vertreten Interessen der Deutschen dort, aber pressepolitisch und wirtschaftspolitisch. Die Presse, das was man leicht übersieht im Anhang zu diesem Vertrag, unheimlich lang, öffnet praktisch die österreichische Presse, die ja bis dorthin durch Verbote die Nazi-Propaganda, Nazi-Zeitungen unter Kontrolle gehalten hat, öffnet das Land diesem medialen Einfluss und zur selben Zeit beginnt eine wirtschaftliche Aufrüstung, Angleichung. Österreich wird in der Hinsicht beginnt schon eine Art Vorfeld für die angelaufene deutsche Aufrüstung zu werden. Vierjahresplan. Seit 1936 ist er schon in Kraft, der zweite jedenfalls der große. Und damit sind die Weichen gestellt. Weichen sind in der Geschichte nie determinatorisch, sondern beeinflussen das Verhalten. Aber das Handeln in der Politik ist immer eine Option. Defätismus und sagen, es geht nicht anders, wir kommen nicht drüber hinweg, ist falsch. Und die Historiker, wir Historiker, auch die Strukturhistoriker, wir neigen leicht dazu zu sagen, ja, die Strukturen sind so gelegt, da hat es keinen Ausweg mehr gegeben. Das ist ein klassischer Fehler, den gerade Strukturgeschichte macht. Ich bekenne mich dazu, dass ich das sicher auch oft getan habe. Während also die traditionelle an Handeln aus Einzelaktionen orientierte Geschichte sozusagen für diesen Fehler weniger anfällig ist als jemand wie ich und meine Kollegen, also auch Hanisch in Salzburg, also jetzt ist es auch nicht mehr, aber meine Generation. Deininger war da nicht so anfällig, also wie die, was ich, östlicher von da aus gesehen verankerten Generationshistoriker, so eine Generation wie er. Und da beginnt sozusagen, der drängt dorthin und die deutsche Orientierung, die deutschen Planungen, Militärplanungen beginnen nach Österreich auch zu schauen. Das bekannte Besprechung, über die es das Hossbach-Protokoll gibt, zeigt ganz klar, dass die deutsche militärische und durch Hitlers Willen geführte mittelfristige Politik nicht nur also intervenieren will, wenn es notwendig ist mit einem Krieg gegen Frankreich, wenn es dort, was weiß ich, brenzlig wird, also Streik ist oder Schwäche, dass man sozusagen, wenn eine kommunistische oder sonst wie linke sozialistische Revolution steht in antideutsche Bewegung von der Tschechoslowakei ausgeht, die natürlich also strategisch sehr wichtig gelegen wird, oder auch in Österreich etwa eine Habsburger Restauration passieren sollte, dann blitzartig zuschlagen und daher wird die Wehrmacht orientiert auf diese sehr schnelle Rüstung. Das erfüllen zwar die Generäle und die Spezialisten nicht oder nur sehr zögernd, weil die natürlich Realisten sind, also beim Militär, die können nicht sowas also versprechen, was nicht halten können. Aber der Weg beginnt dorthin und das zeigt sich in den Protokollen, also gerade auch also beim Nürnberger Prozess, aber auch also beim österreichischen Schmidt-Prozess oder auch in den deutschen Akten zur deutschen auswärtigen Politik, die vorzüglich desertieren jetzt seit einigen Jahrzehnten schon, dass da sozusagen die Richtung hingeht. Und auf dieser großen Strömung, die jetzt sich Richtung zunehmenden militärischem Druck, Drohung, aber auch wirtschaftlichen Interessen gegen Österreich ausrichtet. Vor diesem Hintergrund vollzieht sich das Ganze dann jetzt auch im Februar 38, als um diesem zunehmenden Druck zu entkommen, Schuschnigg eine Empfehlung von Papen aufnimmt, mit dem Hitler am Obersalzberg im Berchtesgaden zusammenzukommen und dort einen Accord herzustellen. Das ist natürlich in der ungleichen Machtverteilung ganz klar, was da passieren kann. Aber Schuschnigg versucht es noch und Hitler bügelt also den Schuschnigg dort zusammen. Die Rolle sind ein Drama. Also ich habe es einmal lesen lassen, also vor 15 Jahren durch den Hupsi Kramer und noch einem, sagt Ihnen noch nichts mehr, oder den Jüngeren und einem Schauspieler. Unglaublich, natürlich Erinnerung, die ist nicht genannt, die Wirklichkeit ist es anders, aber immerhin. Und damit wird Österreich und Schuschnigg mit seiner Vorstellung, dieses autoritäre, hybride System zu retten, sozusagen so in die Enge getrieben, dass er zurückkommt. Und schon der Landeshauptmann da in Salzburg, den er zuerst trifft, ist entsetzt, kann man nichts machen. Und nach ein paar Tagen springt er ab von dem unterschriebenen oder anscheinend getroffenen Akkord und verkündet am 24. Februar in Wien groß Rot-Weiß-Rot bis in den Tod. Damit sozusagen die Kampfansage geben, dieses schleichende Aushöhlen der österreichischen Selbstständigkeit. Das wiederum erzeugt also in Deutschland bei Hitler Vorsichtsvorkehrungen in der Lage, und das setzt sich bis 12. 13. März fort, die britische Außenpolitik hat konservative Regierungen sich daran gewöhnt, was sie lange nicht getan haben oder nicht so stark getan haben wie die Franzosen, die Garantie für Österreich gegen Deutschland zu unterstützen. Das heißt, die haben langsam die Meinung, öffentliche Meinung hat sich in der Hinsicht geändert und auch die Politik. Die sind eh Deutsche, die Österreicher, die wollen den Anschluss haben. Was soll man da wegen einem Krieg machen und was soll man da dagegen unternehmen? Geben wir das auf. Uns sind unsere eigenen Interessen wichtig. Die Franzosen sind die härteren Verteidiger Österreichs geworden, weil natürlich das ganze europäische System dadurch von Österreich, Deutschland her massiv ins Rutschen käme. Aber die Franzosen alleine nach dem schrecklichen Verlusten des Ersten Weltkriegs waren praktisch handlungsunfähig und die Panzer rollen schon offensichtlich. Und ist der Hintergrund, die sonst, also erwähne ich also nicht weiters, und das ist der europapolitische Kräftesystem, das so lockert. Und das gibt auch Hitler mehr Spielraum, der Hitler sehr stark die Außenpolitik bestimmt. Sonst bestimmt er die Politik viel weniger direkt als Außenpolitik und übrigens auch Wien-Politik sind ausgesprochene Domänen vom Führer, der viele andere Dinge tut und wo er die anderen entscheiden lässt. Aber diese zwei Dinge, die betreibt er, Wien betreibt er als Hobby und die Außenpolitik und dann die Militärpolitik mit allen möglichen Fehlern, behält er sich selber vor. Und damit ist also, da kommt das System ins Rutschen. Und um diesen zunehmenden Druck abzufangen, greift die Fratensche Front, also der politische Hintergrund also von Schuschnigg, eine auch lange schon im Raum schwebende Idee einer Art eine Art Plebiszits über die Zukunft Österreichs in der Zeit auf und verkündet, lässt verkünden, am, glaube ich, 9. März, 9. oder 7., jetzt weiß ich es nicht auswendig, also wahrscheinlich am 7. März, wie man sowas nachschaut, am 9. März in Innsbruck eine Volksbefragung, nicht Volksabstimmung, sondern Befragung. Und das schlägt wie eine Bombe ein in Berlin. Die deutschen Nazis kriegen das schon früher, weil österreichische Nazis das vorher eine Sekretärin verraten hat. Aber da ist sozusagen jetzt Handlung notwendig. Eine Volksbefragung, immer auch verlässlich, würde diese forcierte Druckausübung, die letzten Endes in eine Gleichschaltung, eine Art Anschluss Österreichs hinausläuft, lange Zeit wieder hinauszögern, weil international die Großmächte, die Österreich und das Versailler System garantiert haben, wahrscheinlich nicht zugesehen hätten, wie eine europäische Macht, noch dazu Deutschland, sozusagen offen die Selbstverständlichkeiten, dass nationale Volksabstimmungen, also ein legitimer Ausdruck des Volkswillens ist, verhindert hätten. Also dieser Schritt ist eine Art Flucht, letzter Fluchtversuch, der erst recht die Handlungszwänge in Gang setzt. Die Wehrmacht, also am 9. März habe ich gesagt, ja, wird sozusagen von Hitler vorbereitet auf am 10. Am 10. März, also laufen die Vorberüstungsvorbereitungen an, also die Wehrmacht braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, bis sie da sich vorbereitet. Es beginnt das diplomatische Spiel zwischen Deutschland und Italien. Mit anderen Faktoren ist es schwieriger, nicht in England, also die Franzosen haben eine Regierungskrise. Und Sandierung geht vor allem aus Italien, weil das Verhalten Italiens ganz entscheidend ist für die Möglichkeiten, diese sozusagen irgendeine Veränderung des Zustandes zwischen Österreich und Deutschland herbeizuführen, massiv beeinflussen würde. Weil ja eben Italien, wenn Mussolini wieder seine Soldaten am Brenner aufmarschieren lässt, bei 34, oder auch nur heftig protestiert, oder gar also eine militärische Operation der Alliierten gegen das anzuschließende Ostmark-Gebiet akzeptiert, was ohnehin in dem Sinne nicht der Fall ist. Aber jedenfalls, da beginnen intensive Verhandlungen und mehrfach gibt es Kontakte von deutschen Stellen mit Einzelnen, also brauchen wir das nicht, denen letzten Endes rauskommt, also am 11., 10. schon und am 11. Endgültig, dass Italien bereit ist, den Anschluss in einer vorsichtigen Form zu akzeptieren. Die Verhandlungen am Telefon, das Telefon spielt damals schon eine große Rolle. Zum Glück wird das mitgeschrieben, also in Berlin bei Göring. Da haben wir schon seit langem also die beiderseitigen Partner, die Deutschen, also den Druck ausübenden Göring, der sozusagen ein treibender Faktor, vielleicht der stärkste, der Hitler ein bisschen pusht, aber das weiß man nicht ganz genau, ob das akkordiert gewesen ist. Aber jedenfalls, also Göring ist natürlich von der Rüstung her massiv an österreichischer Wirtschaftskontrolle interessiert, weil das also unheimlich wertvolle Ressourcen bereitstellen würde. Und laufen diese Verhandlungen, bei denen die Forderungen immer höher werden, ultimativ immer ärger werden und letzten Endes darauf hinauslaufen, dass also in der Nacht spät am Abend oder am Abend schon am 10. März Schuschnigg mit seinen berühmten Worten bekannt war. Die haben sie ja immer wieder gespielt und die kommen nicht wieder auf. Also er weicht der Gewalt und um nicht deutsches Blut zu vergießen, geht er weg und Gott schütze Österreich. Also wurscht, auch eine Frage, die Sie vielleicht dadurch stellen können. Aber das reicht noch nicht, sondern Hitler wollte mehr als noch diese Sache und er wollte auch eine, Englisch, gut Deutsch gesagt, Puppet-Regierung. Wie sagt man da Deutsch? Also, Marionettenregierung, die seine Politik, sozusagen vertritt und legitimiert, dem zustimmt. Und das gelingt ihm einigermaßen, nicht ganz so wichtig, also mit der Regierung Seyss-Inquart, der bis dorthin ein eher am Rande der NSDAP-tätiger Rechtsanwalt ist, gewesen ist, der angeblich, also gesamtdeutsch ist, so stark österreichische Supertendenzen haben will, obwohl er deutschnational ist und nazifreundlich. Und die Regierung wird, soll eine Regierung bilden, die verzögert sich. Aber jedenfalls also kommt die dann zustande. Der Bundespräsident Miklas, der zunächst also mit dem Dollfuß zusammengearbeitet hat, dann natürlich auch für Schuschnigg, wehrt sich lange und das wird also nachdem Seyss-Inquart, also schon der schon Linz gewesen und den Führer dort begrüßt hat, nach Wien gefahren ist und der zieht einen Zettel aus der Regierung heraus und da stehen die Nazis drauf, die dann kurze Zeit später auf dem Balkon vom Paulhausplatz erscheinen. Und mit der neu erzwungenen Regierung fährt der Seyss-Inquart wieder nach Linz und um die Mitternachtszeit legt das vor und Österreich hat eine Regierung und Seyss-Inquart hat ein von Göring ihm vorgelesenes Hilfeansuchen nicht unterschrieben. Er hat es nur mündlich sozusagen bestätigt. International wäre es notwendig gewesen, die Österreicher suchen ihm Hilfe an. Das ist also schon eine, auch Diktaturen müssen da eine Show abwickeln, eine Legitimationsszene aufbauen. Und das ist der Zustand. Hitler beginnt seine Triumphfahrt von Braunau Richtung Linz und wird dort schon begrüßt von allen möglichen Leuten, begeistert etc. Beordert aus München, aus Berlin einen Staatssekretär im Innenministerium heran, der für diese Fassungsfragen Stuckart auch viele andere Dinge noch später anstellt, nach Österreich und der hat einen Plan in der Aktentasche, der eine Personalunion nur vorsieht. Wenn die Widerstände im Internationalen zu groß ist, dann machen wir eine Personalunion zwischen wahrscheinlich einem Staat, ein Staatsoberhaupt und Regierungschef, das ist das Modell vom Führer schon von Deutschland und das ist letzten Endes das, worauf die österreichische Struktur, da war es noch nicht so weit, aber hinausgelaufen wäre, wie in irgendeiner Form, Text ist nicht ganz klar, eine Personalunion zwischen einem formal selbstständigen, aber nach Deutschland ausgerichteten Österreich und dem Dritten Reich. Der zieht es aus der Tasche und wie er dorthin ankommt, ist es schon wieder hinfällig, weil inzwischen der Hitler aus Italien deutliche Versicherungen bekommen hat, dass Mussolini, obwohl er überrumpelt wurde, diese Situation akzeptiert. Und daher ziehen die deutschen Verwaltungsexperten und zieht Hitler vor, eine intensivere Anschlussversion. Zwar selbstständige Staaten, die Personalunion, das ist ein Habsburger Fall, also Ungarn, Österreich, das hat immer gequietscht, sage ich jetzt, das kommt dort in der Offen nicht vor, aber diese Konstruktion ist schon enger, da wird der Anschluss enger. Jetzt greife ich vor, wird dann umgesetzt im Anschlussgesetz vom 12. 13. März. Doppelseitig formuliert, Österreich macht es und das deutsche Reichsgesetzblatt muss eine andere, parallele, nicht identische Anschlusserklärung auch. Wie das ist in der Diktatur, schreibt der Hitler. Und damit ist sozusagen diese rechtliche Frage gelöst. Und Hitler entschließt sich dann also nach Wien, den Triumphzug, weil ich nicht im Einzelnen behandeln, Wien zu gehen und jetzt sozusagen Österreich enger anzuschließen, als Ostmark, als einheitliches Land. Das heißt, Inkwart darf dort noch eine Art Landesministerpräsident sein, also Titel Reichsstatthalter, was eine Zeit lang ein Jahr gilt und dann wird auch diese Ostmark aufgelöst in, wissen Sie eh, aber weiß man seit lang, in sieben Reichsgaue, die mehr im Wesentlichen mit den Bundesländern identisch sind, die lange Geschichte hin wiederhole ich nicht. Und selbst diese Auflösung Österreichs in Reichsgaue, die dann schon unter eigenwillige Konstruktion haben, da verschmilzt Staat und Partei in einem, daher eine unglaublich massive nationalsozialistische Durchsetzungspolitik haben im Regionalen, wird dann sozusagen auch nur als Provisorium betrachtet. Und das weitere Ziel ist, dass also diese österreichischen, an die Bundesländer angelehnten Reichsgaue in der nächsten Reichsreform nach gewonnenem Krieg umgewandelt werden in größere Einheiten, was also Deutschland, also was weiß ich, eine Art deutsche Version der Departements also gemacht hätte. Das wird nicht so weit kommen. Jedenfalls, das zeichnet sich auch schon damals hin ab. Aber das ist nicht alles. Die wesentlichen Vorgänge sind die, dass mit dem außenpolitischen Druck, mit dem Kippen der Situation, das liest man, hört man, spürt man, der Aufstand von unten, ich nenne das eine Art pseudorevolutionäre oder vielleicht nationalrevolutionäre Erhebung der Nazis stattfindet. Zwar, es gibt bestimmte Bundesländer, wo die Nationalsozialisten besonders aktiv sind, auch nicht kontrolliert werden können. Hauptfaktor ist da Steiermark und Graz, Kärnten weniger, zum Teil auch also Salzburg, aber vor allem auch Wien selber. Da gehen die Nazis auf die Straße, demonstrieren, zeigen ihre Hakenkreuze. Die Polizei kann nicht einschreiten, traut sich nicht einschreiten, weil die dann von der Masse überrollt würden. Das Bundesheer steht irgendwo bereit. Es gibt Einheiten, die einsatzfähig werden gegen diese Demonstrationen, welche dies nicht werden mehr. Er wird auch nicht eingesetzt. Wahrscheinlich wäre das völliges Desaster geworden. Und damit mit diesen außenpolitischen Entscheidungen oder parallel schon diese Erhebung von unten beginnt bereits also mindestens am 9. März, wenn nicht zwei Wochen früher, ist sozusagen dieses Element von unten her im Aufbrechen. Und das ist unkontrolliert, das ist spontan, das ist Freudenfeier, das ist Aufmarschieren mit Demonstrationen etc. Und auch Antisemitismus und Judenverfolgung bereits, also, oder auch Verfolgung von politischen Gegnern, ist ein Faktor, der natürlich die Vorgänge beschleunigt. Der zweite ist, der dritte, der ganz wichtig ist, kommt noch. Der zweite Faktor ist, dass also diese Nazis, die auf der Straße sind, in die Landhäuser gehen oder im Rathaus in Wien stehen, in Innsbruck genauso, und verlangen, dass die Ständestaatslandeshauptleute zurücktreten, haben schon mit dem Ständestaatsmodell, dem autoritären Staatsmodell, von oben nach unten regiert. Das heißt, es waren keine landesdemokratischen Strukturen, sondern es war auch eine Art autoritäres Regieren von oben, Weisungen hierarchisch nach unten zurücktreten. Und zwar zurücktreten und ersetzt werden, das ist, geschieht meistens überhaupt problemlos, in Wien spießt es ja ein bisschen, durch Nazis ersetzt werden. Und damit haben sozusagen im Land, im österreichischen Verband, die Nazis, die Landeshauptleute auf der Landesebene, die irgendwie als Aktionseinheiten noch vorhanden sind, ein unglaublicher Machtfaktor. Denn sie können nicht nur Befehle und Weisungen nachgeben, sondern sie können von oben her die jetzt erforderlichen Gleichschaltungs- und diktatorischen Maßnahmen, die die Nazis haben wollen, durchsetzen. Und das hat den Anschein der Legalität, der Legitimität, die es sozusagen ermöglicht und macht es viel schneller. Wenn da demokratische Einrichtungen überwunden werden müssten, vorerst würde das dauern, da gibt es Gegenrede. Das ist lange in Gang gekommen, schon seit 1936 im Grunde genommen, dass das Regime Schuschnigs, also die Nazis, da hineinnehmen musste. Und die waren schon auch zum Teil in der Verwaltung drinnen. Das nenne ich also die Machtübernahme von innen, oben heraus im österreichischen Verband. Aber ganz wichtig war natürlich, also, dass schon am 13. März in der Früh, Mitternacht beginnend, Polizei-SS-Einheiten in Wien gelandet sind und an möglichen Enden gekommen sind und die Wehrmacht also einzumarschieren begonnen hat. Und am 12. März, habe ich 13. gesagt, 12. März. Und sozusagen hier die Umstände natürlich massiv verändert hat. Und das alles zusammen, also ich werde jetzt das im Einzelnen darlegen, das hat also das Buch also vom... fällt mir momentan nicht ein, Schmiedl, im Detail dargelegt, beschleunigt das und das führt diese Machtübernahme sozusagen sofort in einer ganz entscheidenden Sache durch, gegen die es keinen Widerstand gibt. Erwähnen tue ich nur, ich weiß, ich bin schon überzogen, dass dieser große Propaganda-Hallo, der da entsteht, das was massiv propagandistisch vorbereitet von der Nazi-Propaganda, die Flugzeuge herschicken mit Fahndeln und mit Transparenten, das hat man in Österreich nicht gehabt, so in der Menge, die man gebraucht hat. Also die Fahnen, die wir sehen auf der Straße, also Mitte März, sind zum größten Teil durch deutsche Flüge eingebracht worden und vorbereitet worden. Die Goebbelsche Propaganda hat voll funktioniert, die war schon erprobt, 5 Jahre lang in Deutschland. Die hat sich jetzt konzentriert auf Österreich. Und großen Reden, die großen Zustimmungserklärungen, Heldenplatzrede etc., wo die große Streitfrage ist, waren dort 200 oder 300.000, waren die begeistert oder war das nur gezwungen? Wurscht, findet statt. Nach außen hin und international wirkt es natürlich, ist es sozusagen eine Willensbekundung, über die man in der Zeit, habe ich schon erzählt, also des bröckelnden Unterstützungsklimas also für das österreichische Selbstständigkeit, macht es großen Eindruck und saniert die Situation. Und zur selben Zeit beginnen pogromartige Vorgänge gegen Juden, in Wien vor allem. Innsbruck noch nicht damals so in dem Ausmaß, das ist erst immer November-Pogrom, wo es nicht ohne Tote hier abgeht, also eine sehr brutale Geschichte. Aber beginnen in Wien diese Straßenwaschaktionen, die Demütigungen von Juden mit einem Vorgang, der in der Form nirgendwo in dem Ausmaß im Dritten Reich stattgefunden hat bis dorthin. Das ist eine österreichische Erfindung im Ausmaß und auch in der Idee, dass man sozusagen dass die Juden, aber nicht nur Juden in einzelnen in Gasteien etwa, ständestaatliche Gendarmen müssen auch die Propagandaparolen also des Vorgängerregimes wegwaschen. Aber in Wien ist es ganz massiv und das ist ein unglaublich demütigender Vorgang, der schon sozusagen zeigt, Juden sind nichts mehr wert, sie werden degradiert, aber sie müssen das akzeptieren. Man, dagegen, was zu unternehmen, man kann, wenn man geschickt ist, es gibt auch Handlungsmöglichkeiten auch in der Situation. Die Portiers, die Hausmeister sind ganz wichtig, die Nachbarn sind wichtig. Juden kennt man ja nicht an, dass sie Juden sind, außer sie sind orthodox. Die sagen, dort ist eine jüdische Familie, da und nach und der auch. Also das übersieht man ja. Also sozusagen diese Mikrostrukturen, die Bekanntschaftszusammenhänge, die Detailgeschichte kann das nur aufplatteln, aber auch natürlich die Oral History, die einzelnen Fragen, daher die Kombination der Methodiken. Das beginnt zu wirken. Später ist das ein bisschen anders. Also im Pogrom im November wissen die Nazis schon, wo Juden sind. Da hat es Judenzählungen gegeben in der Volksabstimmung. Frage beginnend. Und die müssen dort handeln. Und es gibt auch welche, die dem entkommen. Also das ist wieder ein Beispiel nur, dass man sozusagen Gewalt und politischen Bedrohungssituationen, es gibt keine Toten in der Zeit in Österreich, vermeiden kann. Aber es wird erprobt und es wird den Juden erklärt und der Umwelt und den Nazis selber, die sind eh feig, die tun das, was man ihnen anschafft und mit denen kann man mehr machen. Richtung Enteignung, zuerst die Geschäfte ausrahmen, wild, unkoordiniert und dann wird es immer mehr organisiert. Das ist eine andere Form der Arisierungen, die wird vorgezogen von den Nazi Machern, weil also dieses spontane Selbstbedienen der Nazis und der Mitläufer, nicht nur Nazis, sondern auch andere, haben sich da bedient am jüdischen Eigentum. Das zerstört volkswirtschaftliches Potenzial. Wir wollen die Rüstung, Göring vor allem, also Rüstung anfördern und die Vierjahresplanziele erreichen. Da darf man nicht die Geschäfte plündern und zerstreuen. Und auch die kleinen, die Waren aus den kleinen Geschäften, den Markt auf die Straße werden, das bricht. Denn das zerbricht den Markt für diese alltäglichen Güter. Also da spielen auch solche regionalen, marktwirtschaftliche Überlegungen eine Rolle hinter den Arisierungsmaßnahmen. Und das wird ausgebaut und letzten Endes will man Juden wegbringen. Und das ist das Hauptziel zunächst, Juden enteignen, das Eigentum entziehen. Und Juden, wenn sie die Abgaben zahlen, also die da erlassen werden, dürfen, sollen es auswandern. Und da geht Eichmann nach Wien im April 1938, um hier sozusagen die Auswanderungsorganisation, die in Zusammenarbeit mit erzwungenen Zusammenarbeit mit der Kultusgemeinde organisieren will, damit die Auswanderung der Juden, die sozusagen mehr oder weniger abgerammt wurden, also die Reicheren, damit sie rauskommen und dass sie das Geld, das dann die NSDAP kassiert hat, dann der Staat, auch zum Hinausbringen der ärmeren Juden verwenden können. Eichmann war der Spezialist, der ein wie man so sagen, Fließbandsystem entwickelt hat, um Juden schnell zur Auswanderung zu bringen. Nicht die Vernichtung noch. Es ist völlig falsch zu sagen, die Organisationsstruktur wird dann später bei den Vernichtungsapparaturen in die Konzentrationslager verwendet. Aber das Ziel dieser antisemitischen, antijüdischen Politik ist es, Juden ins Ausland zu bringen. Und das Ausland schließt auch die Grenzen. Über das wird sehr wenig geredet. Deswegen habe ich also vor einem halben Jahr den Köhlmeier ziemlich hart kritisiert, weil er das so undeutlich gesagt hat in seiner Rede, so eine gute Rede in Wien. Und beginnt sozusagen diese Politik zu wirken und andere Apparaturen machen das. Da und das beginnt letzten Endes innerhalb von wenigen Wochen eine Form anzunehmen, die Österreich zum Musterland der Arisierungen machen, der Judenverfolgung, dem Ausgliedern aus der Gesellschaft und das dann ein Modell, das dann für Böhmen übernommen wird und dann das fürs ganze Reich und immer ist der Eichmann der Chef. Und das ist seine Karriere. Das heißt, es ist nicht eine Einbahnstraße von vornherein schon vom Eichmann gelegt gewesen in die Vernichtung, sondern diese Organisationsmöglichkeiten, die er gehabt hat, stellen für Deportation, für Vertreibung, für andere Bereiche im Dritten Reich Know-how zur Verfügung. Er hat auch Personal. Er weiß das, wie man das macht. Das ist eine technokratische Geschichte zunächst. Gut. Ich rede nicht auf die Aufbau der NSDAP, die R etc. etc. Ich habe auch nichts über die Abstimmung geredet. Also das kann man in der Diskussion nachholen. Danke, 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 dass Sie mich nicht... Sie haben mich nur angeschaut oder ich habe Sie angeschaut, fragend, aber Sie haben nicht gewachelt. So war ich so unverschämt, das, was ich immer tue. Danke.
Das war Gerhard Botz mit seinem Vortrag Der Anschluss 1938. Zustimmung, Machtübernahme, Selbstermächtigung. Eingeleitet wurde der Vortrag von Ingrid Böhler. Diesen und alle weiteren Vorträge gibt es zum Nachhören in der Radiothek der Freien Radios Österreich unter cpa.fao.at 100 Jahre Republik Österreich. Ausgestrahlt werden die Vorträge der vergangenen Woche immer mittwochs um 12 Uhr auf Freirad. Aufnahme, Produktion und Moderation von Anna Notdufter für Freirad.